Die Corona-Warn-App, die ist jetzt raus und die Bundesregierung, die hat ja nun doch einiges nachgebessert. Also zu der ursprünglichen Version speichert die App jetzt Begegnungen von Personen nur noch dezentral, also auf den Geräten und nicht auf einem zentralen Server, wie ursprünglich einmal geplant war. Wie bewertet ihr denn jetzt diese Corona-Warn-App?
Also relativ zu dem eigentlich sehr, sehr schlechten Start hat sich natürlich sehr, sehr viel verbessert. Also es war insgesamt ein sehr überraschend guter Prozess. Auch wenn jetzt so Giganten wie die Telekom oder SAP eingebunden war, von denen man eher so eher schwerfällige Entwicklungen und verschlossene Türen und so weiter erwartet, hat sich letztendlich dann doch diese dezentrale Version durchgesetzt und tatsächlich auch mit Quelloffenheit und mit einigermaßen transparenter Kommunikation. Also in dem Sinne gibt es noch ein paar Schwächen, die man diskutieren kann, aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich vielleicht eins der ersten wirklich größeren und auch landesweit relevanten IT-Projekte, die tatsächlich mehr oder weniger vorbildlich durchgeführt worden sind. Jetzt werden wir sehen, wie das weitergeht, und wir hoffen auch, dass das auch jetzt einen Standard setzt, hinter denen so die nächsten Projekte auch nicht mehr hin zurückfallen.
Die App, Sie haben es gerade schon gesagt, die ist ja Open Source. Also der Quellcode liegt offen und wird von einer ziemlich aufmerksamen Community auch unter die Lupe genommen. Aber es ist doch nicht alles ganz, ganz offen und nachvollziehbar, oder? Weil es gibt ja dann Schnittstellen auch zu Google und Apple. Gibt es da irgendwie noch so quasi doch verschlossene Bereiche?
Also es ist ganz richtig, die App selber, die ist komplett offen und auch der Serverbestandteil, also sozusagen das ganze System besteht ja nicht nur aus der App, sondern besteht auch aus einer Serverkomponente und auch aus einer sozusagen so einer Verifikationskomponente, die da mit dem Laboren kommuniziert. Also es ist quasi ein größeres System, was noch dahinter steht, aber da ist der Quellcode komplett offen und einsehbar. Aber wie richtig gesagt worden ist, greift das auf sozusagen so Grundfunktionen auf Google- und Apple-Geräten zurück, die selber keine freie Software, also kein quelloffene Software ist. Das heißt, an dieser Stelle vertrauen wir einfach darauf gerade, dass das alles schon seine Richtigkeit hat. Aus Datenschutzsicht stünde da eigentlich auch eine Einsichtnahme und irgendeine Art von Prüfbarkeit an. Das ist einer der Kritikpunkte an der Stelle. Aber das ist richtig, im Moment ist das einfach eine Vertrauensfrage bei diesen Komponenten.
Welche Gefahren könnten denn daraus erfolgen?
Naja, grundsätzlich kann man erstmal sagen, der Sinn dieser App, dieser Tracing-App, ist ja Kontaktereignisse erstmal festzuhalten oder zu speichern. Und für den Fall, dass dann eine Person als Corona-positiv getestet wird, werden dann die eigenen Kennzeichen, die sozusagen immer versendet werden, werden die an diesen zentralen Server, der so eine Art Ablage ist, hingeschickt und alle anderen Geräte holen sich dann die Informationen und können dann selber ausrechnen, ob sie quasi die infizierte Person schon mal gesehen haben und dann eine Risikoberechnung machen. Das heißt, an der Beschreibung dieser App erkennt man schon, die Daten sind erstens Kontaktdaten und zweitens Gesundheitsdaten, nämlich die Daten der Infektion. Und damit kann man natürlich als global agierender Konzern im Fall der Fälle das natürlich sehr, sehr gut und sehr einfach mit anderen Daten auch korrelieren und auch zusammenfassen. Das heißt, da gibt es natürlich eine ganze Menge denkbarer Szenarien. Allerdings aktuell sind alle Augen darauf gerichtet und da haben die Firmen, gerade Google und Apple, natürlich auch einen Ruf zu verlieren, mehr oder weniger. Das heißt, ich glaube, solange man da den Druck jetzt aufrechterhält, gehe ich jetzt auch nicht davon aus, dass da Schindluder getrieben wird, und ohne weiteres wäre das ja auch sowieso illegal. Aber es ist trotzdem gut, sich das sozusagen vor Augen zu führen, dass da gerade diese Art von Infektionsdaten eines gesamten Landes quasi innerhalb der Software von zwei großen US-Giganten verarbeitet werden.
Jetzt wissen wir aber doch, dass Möglichkeiten auch Begehrlichkeiten schaffen, auch gerade was Daten angeht. Und Sie haben ja gerade von Szenarien gesprochen. An welche denken Sie da?
Bei den Problemen der App kann man jetzt erstmal die konkreten Probleme ansprechen, was jetzt mit diesen Daten irgendwie gemacht werden könnte. Man kann aber auch noch, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, man kann natürlich auch diese App selber zweckentfremden. Wenn wir erstmal über den ersten Punkt sprechen können, es wäre natürlich zum Beispiel für Google oder Apple natürlich schon sehr interessant, wann sich wo bestimmte Leute treffen und auf diese Art von Funktionalität quasi ortslos Kontaktereignisse aufzuzeichnen, lassen sich ja dann auch andere Geschäftsmodelle aufsetzen. Ne? Also sowas wie irgendwie andere Freundeslistes führen oder hat man irgendwelche Leute in der Bahn gesehen und möchte sich dann später nochmal dran erinnern, ist doch vielleicht, kann ja auch ganz praktisch sein, das für irgendwelche anderen sozialen Netzwerke irgendwie mit einzubinden. Also ich bin mir sicher, dass wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, man da auch schöne neue Geschäftsmodelle sich ausdenken könnte. Da kann man jetzt natürlich der Fantasie freien Lauf lassen, wer noch Interesse daran hätte, sozusagen die Infektionsereignisse irgendwie auszuwerten.
Sie haben gerade auch noch von der Zweckentfremdung der App gesprochen. Woran denken Sie da?
Ja, das ist eins der größeren Probleme, die wir aktuell sehen. Die Entwicklung selber war ja sehr transparent, der App. Das heißt, man kann sich den Quellcode angucken. Aber im Datenschutz geht es ja anders als in der Datensicherheit um viel mehr. Datensicherheit, da geht es ja darum, ob die Daten wirklich ordentlich abgesichert sind, dass dann niemand darauf zugreifen kann, dass die nicht verloren gehen und so weiter. Der Datenschutz selber hat eine größere Perspektive und fragt, inwiefern die Datenverarbeitung an sich die Grundrechte und Grundfreiheiten, das ist das Zitat aus der Datenschutzgrundverordnung, ob die Grundrechte und Grundfreiheiten der Betroffenen gewahrt bleiben. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich eine App bei mir habe oder wenn es so eine App gibt, dann ist es ja naheliegend, dass zum Beispiel RestaurantbesitzerInnen oder vielleicht ArztpraxenbesitzerInnen oder auch man könnte sich irgendwelche Arbeitgeber oder so sich überlegen, naja, ich frage jetzt einfach mal nett meine Angestellten, ob sie nicht diese App installieren wollen und dann kann man mit dem Risiko anders umgehen und die sozusagen keine Risikokontakte hatten, die können ganz normal arbeiten und die anderen sollen bitte zu Hause bleiben. Jetzt ist es natürlich so, dass das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Angestellten kein Verhältnis auf Augenhöhe ist. Das heißt, also wenn mein Arbeitgeber mich das fragt, dann kann ich da natürlich schlechterdings Nein sagen. Und das steht natürlich im groben Widerspruch zu der allseits verlautbarten Freiwilligkeit der Nutzung der App. Das heißt, was wir auch in unserer Analyse schon vor 2 Monaten quasi rausgefunden haben, ist, dass es eigentlich ein Begleitgesetz bräuchte. Und zwar so müsste dieses Gesetz festlegen, dass diese Art von Nutzung der App absolut untersagt ist. Dass auch die Zwecke, für die diese Daten verwendet werden sollen, auch beim RKI und so weiter, eng begrenzt sind und entlang dieser rechtlichen Vorgaben. Und solange dieses Gesetz nicht da ist, gibt es eben Rechtsunklarheit, wer wann Einsicht in diese App verlangen könnte. Und selbst wenn jetzt aus anderen Gründen das vielleicht nicht rechtens ist, welche Arbeitnehmerin möchte denn in Corona-Zeiten sich jetzt mit dem Arbeitgeber anlegen? Ja, und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Dann ist die App eben nicht mehr freiwillig, sondern mit Zwang belegt. Und das ist natürlich eine Sache, die man dem Quellcode nicht ansieht. Ja, also das ist ein Problem, das kann man nicht einfach nur durch eine technische Analyse lösen.
Das Begleitgesetz, von dem Sie gerade gesprochen haben, das wird ja vielfach gefordert. Bundesgesundheitsminister Spahn will das aber nicht.
Ja, mir ist auch zweifelhaft, warum eigentlich nicht, denn aus der Zivilgesellschaft gab es auch einen Ansatz schon, so einen Gesetzesvorschlag zu machen, den haben wir als FIF auch selber kommentiert und sozusagen teilweise weiterentwickelt, der wurde auch aufgegriffen. Also im Endeffekt müsste man sich da jetzt eigentlich nur noch bedienen. Mir ist absolut schleierhaft, warum dieser Gesetzesvorschlag nicht angenommen wird und umgesetzt wird, weil das so viel mehr sozusagen Rechtsfreiheit schaffen würde und insbesondere für die Verwundbarsten, nämlich die, die sich eben nicht gegen Arbeitgeber sozusagen durchsetzen können, wenn sie diese App nicht verwenden wollen.
Blicken wir noch ein bisschen mehr auch in die Arbeitswelt. Die IG Metall hat ja sich auch zu Wort gemeldet und fordert mehr Schutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Jetzt ist die eine Seite natürlich, dass von Arbeitgeberinnenseite gefordert werden kann, ihr müsst es installieren, aber es geht ja auch ja untereinander, macht so eine App ja auch was, oder? Also in der Kollegen- und Kolleginnenwelt.
Ja, auf jeden Fall. Also sie spielen da wahrscheinlich auch auf den sozialen Druck an, der da stattfindet. Das ist auch noch ein weiterer sehr guter Grund, warum man das hätte durchdiskutieren und dann explizieren müssen. Man kann natürlich nie, wenn dann Leute zusammen am Kaffeetisch sitzen oder an der Kaffeemaschine, da kann man jetzt sozusagen den sozialen Druck kann man nie ganz rausnehmen. Aber wenn es zumindest in Form eines Gesetzes eine öffentliche Diskussion darüber gegeben hätte, dann kann man auf alle Fälle dann auch den Menschen am Kaffeetisch quasi auch gleich Argumente an die Hand geben, warum man das eben vielleicht nicht möchte. Eine weitere Sache, auf die möchte ich noch hinweisen. Angenommen, Vielleicht Kollegen und Kolleginnen bringen mich dazu, diese App vielleicht zu installieren, und mein Arbeitgeber sagt auch, naja, ist doch schön, wenn ihr euch alle geeinigt habt, dann gucke ich da auch ab und zu auf. Wenn ich dann wirklich mal am Wochenende mich mit meinen Leuten treffe, dann würde ich natürlich dann dieses Handy, wo die App läuft, eben nicht mitnehmen. Oder ich würde sie in so eine Aluhülle stecken oder sowas. Das heißt also, wenn ich diese Art von Freiwilligkeit nicht tatsächlich auch rechtlich absichere, dann ist der Zweck der App selber auch tatsächlich ein bisschen beeinträchtigt. Weil wenn Leute wissen, dass sie darüber überprüft werden können oder dass die Kolleginnen und Kollegen da vielleicht auch mal drauf gucken oder so, dann versuche ich natürlich auch diese gefährlichen Exponierungen nicht zu verhindern, aber da mein Handy nicht dabei zu haben. Also deswegen, da muss man schon noch den zweiten Schritt bedenken. Der Zweck soll ja gerade sein, alle Kontakte mit aufzunehmen, damit überhaupt eine realistische Risikoabschätzung gemacht werden kann.
Nun heißt es ja immer wieder, alles sei anonym, und die Bundesregierung sagt auch, Daten, die eine Person identifizierbar machen, insbesondere Positionsdaten, die werden nicht ausgelesen, verwendet oder gespeichert. Ein klein bisschen irritiert, aber wenn man sich die App da ein bisschen anguckt, die Meldung, die dann da zu sehen ist, die da heißt, für diese Funktion sind die folgenden Berechtigungen erforderlich, nämlich der Gerätestandort.
Ja, das ist ein klein bisschen, also die App ist ja, kann man sagen, schon so ein kleines Novum, auch in der Anwendung und so weiter. Das heißt, dass der Gerätestandort abgefragt wird, das ist tatsächlich, hat technische Gründe, weil nämlich die Erlaubnis, auf diese Bluetooth-Funktion zuzugreifen, die ist gekoppelt mit dem Standort. Ich kann mir vorstellen, dass das in den nächsten Wochen wahrscheinlich von Apple und Google entsprechend auch gelöst wird, aber das hat einfach eher damit zu tun, dass sozusagen, dass das eine neue Nutzungsart ist, und deswegen ist das jetzt aktuell noch so. Also das wirkt am Anfang ein bisschen merkwürdig, aber da gerade für diese kleine Sache gibt's schon eine technische Begründung an der Stelle, weil diese Art von Nutzung nie vorher angedacht war in dieser Kombination. Vielleicht noch, um mit einem Vorurteil so ein bisschen vielleicht auch aufzuräumen, die Diskussion, ob die Daten jetzt anonym sind oder die bleiben ja nur auf dem Telefon oder so. Wenn wir uns die App anschauen, dann müssen wir natürlich den Server und die App und das gesamte System anschauen. Das heißt, wenn diese Daten, also diese ganzen Kontaktereignisse, die auf meinem Telefon gespeichert sind, bloß weil die nicht auf dem Server hochgeladen werden, wenn ich zum Beispiel gesund bleibe, dann heißt es ja nicht, dass ich komplett irgendwie anonym bin oder dass die Daten anonym wären. Wenn ich einer Person, die diese App benutzt, in der Bahn einfach das Telefon aus der Hand nehme, kann ich natürlich die Daten auslesen und der Person zuweisen, denn ich habe ja das Telefon gerade von der Person weggenommen. Das heißt, bloß dass die Daten auf dem Telefon liegen oder nicht auf den Server hochgehen, heißt ja nicht, dass die anonym sind. Sie werden halt nicht auf den Server hochgeladen, aber sind ja dennoch fest angebunden an mich als Person. Und das ist jetzt auch nicht schlimm, damit mit dem Risiko kann man auch umgehen, aber man darf eben nicht augenwischerisch einfach argumentieren, dass das alles anonym wäre, sondern man muss sich erstens eingestehen, dass das personenbezogene Daten sind und medizinische Daten, und dann entsprechend technisch und organisatorisch und auch rechtlich Schutzmaßnahmen einziehen, dass die App trotzdem bedenkenlos genutzt werden kann.
Jetzt bei aller Kritik, die wir in den letzten Minuten besprochen haben, würden Sie diese Corona-Warn-App, Tracing-App, würden Sie die empfehlen oder auch vielleicht gar selber installieren?
Also ich würde die auf alle Fälle installieren, weil ich natürlich auch damit rumspielen will und mir gucken will, wie die so performt und so weiter. Bei mir, leider geht es auf meinem Telefon nicht, weil ich ein Google-freies Telefon habe und da funktioniert die App überhaupt nicht. Anderen Menschen, da würde ich jetzt sagen, die App hat zwar kleine Problemchen und man sollte sich da vielleicht nochmal ein bisschen schlau machen über die Diskussion und so weiter, aber unter Vorbehalt, dass dieses Gesetz noch fehlt, würde ich jetzt kein kompletter Ausschlussgründe würden mir da jetzt sozusagen einfallen. Also wenn es Menschen gibt, die da sozusagen davon ausgehen und die da helfen wollen oder so weiter, würde ich da jetzt keine fundamentalen Probleme sehen. Mein Vorschlag wäre, dass wir diese App benutzen, aber eben gleichzeitig den Druck weiter aufbringen, dass das Gesetz kommt und das flankierend die restlichen zu lösenden Probleme auch noch angegangen werden. Und dann ist das ein Experiment, was wir dann jetzt ja mal so durchführen können.